Deutschlandfunk zur Diskussion.
Wie geht es weiter mit der gesetzlichen Rente in Deutschland? Die Rentenpläne der schwarz-roten Bundesregierung sind noch keine große Reform. Sie sorgen aber für große Debatten und das vor allem innerhalb der Unionsparteien. Die junge Gruppe von CDU/CSU im Bundestag will dem Rentenpaket der Bundesregierung nicht zustimmen. Kern des Konfliktes ist grob gesagt, wie sich die Rente nach 2031 entwickeln soll und was das dann kostet. Die Fronten scheinen verhärtet. Hören wir dazu den jungen Unionsvorsitzenden Johannes Winkel und danach Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD.
Wir sind jetzt in einem parlamentarischen Verfahren und wir werden uns dieses Gesetz, was uns die Bundesregierung vorgelegt hat, werden wir uns genau anschauen und werden es diskutieren. Und wir brauchen an dem Gesetz, in der Substanz, brauchen wir Änderungen.
Wer gerade die Koalition gefährdet, sitzt in der Union. Es ist eine Gruppe, von der ich den Konflikt nicht ganz verstehe, der da hochgezogen wird.
Ja, und wie lässt sich dieser Konflikt jetzt lösen? Wie gefährlich wird er für die Bundesregierung und auch für den Kanzler selbst? Das will ich diskutieren. Ich bin Sina Fründrich und ich stelle Ihnen meine Gäste vor. Aus Freiburg hören wir Yannick Buri. Er ist Volkswirt, Jahrgang 1990, CDU-Bundestagsabgeordneter, direkt gewählt im Wahlkreis Emmendingen-Lahr in Baden-Württemberg. Und Yannick Buri ist Teil der jungen Gruppe der Union im Bundestag, Berichterstatter für den Sozialhaushalt im Haushaltsausschuss. Er lehnt das Rentenpaket ab, weil er mit Mehrkosten rechnet, die über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Schönen guten Abend, Herr Buri.
Schönen guten Abend.
Bernd Rützel ist SPD-Politiker. Er sitzt seit 2013 im Bundestag. Sein Wahlkreis liegt im Norden von Bayern, Main-Spessart. Und Bernd Rützel ist Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Und er war Anfang des Monats noch ziemlich optimistisch, dass sich Union und SPD beim Thema Rente einigen werden. Hallo, Herr Rützel.
Bin ich immer noch. Grüß Gott. Schönen guten Abend.
Und der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ist zu Gast, emeritierter Professor der Universität Duisburg-Essen. Er erkennt vor allem eines in diesem Rentenkonflikt, dass der Kanzler es nicht schaffe, politische Mehrheiten zu organisieren. Auch Ihnen willkommen.
Ja, guten Abend.
Und bei mir im Studio ist Birgit Becker aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Sie kennt sich aus in den komplizierten Details von Haltelinien und Nachhaltigkeitsfaktor. Und sie meint, der Rentenstreit sei eigentlich unnötig. Hallo Birgit.
Ja, hallo.
Es ist Mittwoch, der 19. November und wir zeichnen um kurz nach 5:30 auf. Yannick Buri, 18 Unionspolitiker, sind Teil dieser jungen Gruppe im Bundestag. Schwarz-Rot hat eine Mehrheit von 12 Stimmen. Wenn Sie jetzt alle nicht zustimmen, dann fällt das Rentenpaket durch. Bleiben Sie bei Ihrem Nein?
Also wir lehnen das Paket ja nicht in Bausch und Bogen irgendwie ab. Es ist sicher so, dass man aus Sicht der jungen Generation als junger Abgeordneter an verschiedenen Stellen dieses Pakets Bauchschmerzen haben kann. Aber wir haben einen Koalitionsvertrag und in dem Koalitionsvertrag haben wir uns auf die verschiedenen Bestandteile dieses Pakets verabredet. Und jetzt haben wir eine Stelle, an der der Gesetzentwurf aus unserer Sicht über den Koalitionsvertrag hinausgeht und eine Vorfestlegung trifft für die Jahre nach 2031. Und die Verabredung, die wir eigentlich getroffen haben, war zu sagen, wir machen jetzt Maßnahmen bis 2031 und für alles, was danach kommt, gibt es dann eine Rentenkommission, die auf dem weißen Blatt überlegen soll. Und dieser Rentenkommission würde man diesen Spielraum auch gerne belassen. Und das ist der Punkt, um den es geht. Und bei dem Punkt erwarten wir, aber bringen wir uns auch ein für eine substanzielle Änderung an dem Gesetz, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, was in einem parlamentarischen Verfahren aber auch nichts Ungewöhnliches ist.
Was heißt denn substanzielle Änderung?
Eine substanzielle Änderung heißt, dass wir über das Thema dieser Folgekosten, dieser 120 Milliarden Euro reden müssen. Heißt aber eben insbesondere, dass wir in der Reihenfolge jetzt keine Vorfestlegung treffen, die dann Handlungsmöglichkeiten der Rentenkommission einengen würde. Und diese Vorfestlegung, die wäre kontraproduktiv mit Blick darauf, dass wir ja insgesamt ein Interesse daran haben, für die 2030er Jahre in einer größeren Reform die Stabilität des Rentensystems als Ganzes nochmal als Koalition in den Blick zu nehmen.
Bernd Rützel von der SPD, sehen Sie da eine Möglichkeit, sich als SPD sozusagen zu bewegen, auf die junge Gruppe in der Union zuzubewegen?
Es ist immer gut, erst einmal das Verbindende zu suchen. Und da hat der Kollege Buri absolut recht. Die Rentenkommission, die brauchen Spielraum. Die Rentenkommission tagt ja auch mit Expertinnen und Experten ziemlich lange, um auch die Linien dann festzulegen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Aber wir brauchen auch Verlässlichkeit. Und die geht nicht nur bis 2031, sondern wir haben gesagt im Koalitionsvertrag, das sehe ich anders wie mein Kollege aus der CDU, im Koalitionsvertrag haben wir ganz klar gesagt, wir machen eine Haltelinie bis 2031 und dann sinkt auch wieder das Rentenniveau. Weil es sinkt, weil wir einfach älter werden in Deutschland. Und das hat auch das Bundeskabinett so beschlossen. Deswegen sind wir jetzt im parlamentarischen Verfahren. Und der Streit, den wir haben im Fernsehen und überall und im Radio, ist einfach, wie geht es nach 31 weiter? Sinkt's? Oder wird so getan, als hätte es die Haltelinie überhaupt nicht gegeben, so wie die 18 Jungen in der CDU das gerade wollen. Das heißt, es würde im freien Fall runtergehen und das machen wir nicht mit.
Jetzt haben Sie schon wesentliche Begriffe genannt, Birgit Becker aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Haltelinie, Rentenniveau. Mitunter ist vielleicht vielen gar nicht klar, worüber da eigentlich gerade gestritten wird. Rente ist ein kompliziertes Geschäft. Klär uns vielleicht nochmal auf, was ist jetzt so Kern des Konfliktes?
Ja, die zwei zentralen Begriffe sind gefallen, Rentenniveau und Haltelinie. Rentenniveau, das ist eine Rechengröße, die beschreibt, wie hoch die gesetzliche Rente ist im Verhältnis zum durchschnittlichen Einkommen. Und je höher das Rentenniveau, desto höher kann man sagen, ja, die Renten sind auskömmlich im Alter, davon kann man leben. Das ist ein durchschnittlicher Wert, das kann im Einzelfall ganz anders sein. Und je niedriger das Rentenniveau, desto mehr reichen die Renten nicht, desto weniger sichern sie den Lebensstandard. Nun gibt es in der Rentenformel eine Stabilisierungsregel, die das Rentenniveau in den kommenden Jahren hätte stark sinken lassen. Die hat man ausgesetzt vor Jahren schon, diese Regel. Aber im Sommer wäre sie wieder in Kraft getreten. Und die Verständigung in der Koalition war, dass man das verhindert, dass man, jetzt kommt nämlich der zweite zentrale Begriff, eine Haltelinie einzieht, die das Rentenniveau bis 2031 bei 48% stabil hält. Und der Konflikt jetzt, das ist eben schon erwähnt worden, nach 2031 startet man da mit Reformen bei 48%, so steht das jetzt im Gesetzentwurf, oder, und darum geht es jetzt, dreht man die Uhr zurück, tut man so, als habe es dieses Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus gar nicht gegeben und startet alles weitere bei 47%. Das klingt so marginal, dieser eine Prozentpunkt, aber auf diesem einen Prozentpunkt, da fußen jetzt diese Milliardensummen, die genannt werden. Und auf dem fußt dieser große Vorwurf, den Yannick Buri auch eben genannt hat, dass man Vorfestlegungen trifft zulasten der Jungen. Das ist jetzt, was so große Probleme macht.
Mhm. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Karl-Rudolf Korte als Politikwissenschaftler, wie würden Sie beschreiben, was wir da gerade politisch erleben und beobachten können? Herr Rützel hat gesagt, das ist eigentlich eine Diskussion, die wir über Hörfunk, Fernsehen und so weiter medial gerade spielen. Wie nehmen Sie das wahr? Was beobachten Sie da?
Na, es gibt einfach eine Vorgeschichte, an die wir uns als Wählerinnen und Wähler auch schon allmählich gewöhnen. Ganz offensichtlich, dass das, was aus dem Kabinett als Kabinettsreife einheitlich verabschiedet wird, als Gesetzentwurf, dann die Fraktion erreicht und normalerweise setzt ja auch die parlamentarische Mitsteuerung dann ein, aber das bedeutet bislang bei wichtigen zentralen Punkten eher die Tendenz, dass es eine Anregung ist, die man den Fraktionen zur Mitregierung und parlamentarischen Mitsteuerung gibt. Und das ist etwas, was sich ja bei vielen Punkten schon so zuletzt gezeigt hat. Und hier kommt etwas anderes hinzu. Natürlich muss ein Parlament diese Vorlagen verändern können, aber hier ist offenbar der Zeitpunkt verpasst worden, um im Vorfeld auch diese Dinge schon gemeinsam abzuklären. Erst jetzt, wenn es praktisch auf die Zielgerade zuläuft, werden hier die Konflikte sichtbar. Und das ist etwas, was das Politikmanagement betrifft. Das wirkt nicht sehr professionell.
Herr Buri, Herr Rützel, haben Sie da keine gute Arbeit zusammen geleistet als schwarz-rote Koalition?
Es ist immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, wer schuld ist. Wir Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wir könnten sagen, ja, das sind die im Kabinett, in der Regierung verantwortlich. Aber das hilft ja niemandem weiter. Die Menschen sagen zu Recht, löst es jetzt. Und wissen Sie, viele, viele Menschen haben eine wirklich kleine, geringe Rente. Und die müssen sich doch darauf verlassen können. Wenn man denen sagt, euer Rentenniveau sinkt immer mehr, dann sagen die, wohin soll es denn noch sinken? Wisst ihr, welche Rente das ich habe? Die ist nicht üppig. Und die allermeisten Menschen haben nur ihre gesetzliche Rentenversicherung. Die haben sonst nichts, weil sie eben auch gebrochene Erwerbsbiografien hatten, Kinder erzogen haben, Teilzeit gearbeitet haben oder in Jobs waren, wo nicht unbedingt viel Geld verdient worden ist. Und dann ist es eine geringe Rente. Und die jetzt noch zu kürzen, das geht einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, ich stimme der Frau Birgit Becker fast hundertprozentig zu. Sie hat es genau richtig analysiert. Aber die Frage jetzt, was machen denn die Jungen und wie sehen das denn die Jungen? Man kann das auch von zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Die einen, die sagen vielleicht jetzt, es kostet Geld. Ja, In der Rente sind es 10 Milliarden, aber wenn das 10 Jahre, das sind schon 100 Milliarden, 12 Jahre sind es 120 Milliarden, das ist halt viel Geld, weil auch viele Menschen in der Rente sind. Aber wenn ich jung bin, wenn ich 20 bin, wenn ich 30 bin, im Job Geld einbezahle, jeden Monat in die Rentenversicherung, dann will ich doch irgendwann mit 65 oder 67 dann auch von dieser Rente leben können. Wenn ich den Jungen sage, zahlt mal alle fest ein, aber wenn ihr dann alt seid, dann ist euer Rentenniveau so weit unten, dass es gar nichts mehr nutzt, dann sagen die doch auch zu Recht, habt ihr einen Vogel, wieso soll man denn da einbezahlen, schafft eure Rentenversicherung ab. Aber die Rentenversicherung ist das Einzige, was im Alter wirklich hilft und stützt, und deswegen ist es ein Versprechen, nicht nur bei den Alten, auch bei den Mittelalten und auch bei den ganz Jungen. Wir dürfen niemals, niemals Generationen ausspielen. Die Alten waren selber früher jung, haben lange einbezahlt, und die Jungen werden irgendwann alt und dann sind sie auch wieder froh, dass Junge da sind.
Ich glaube, man muss jetzt aber schon zwei Sachen auch noch mal ein bisschen richtigstellen von dem, über was wir gerade reden. Denn zu Recht fordert auch in der aktuellen Debatte ja niemand Rentenkürzungen. Rentenkürzungen sind im Übrigen sogar gesetzlich ausgeschlossen, als dass die Rentenzahlung, dass der Rentenwert in der Rentenformel sinken würde. Sondern wenn man davon spricht, dass das Rentenniveau leicht sinken würde, dann würde das bedeuten, dass die Rentensteigerungen, die es in jedem Fall geben würde, halt etwas langsamer ausfallen würden, etwas niedriger ausfallen würden, als sie bei einer Stabilisierung ausfallen würden. Also wir reden nicht darüber, ob Renten gekürzt werden, sondern wir reden darüber, wie stark oder wie weniger stark Renten steigen. Und der zweite Punkt ist, wir haben alle ein Interesse daran, dass wir in den 2030er Jahren und darüber hinaus ein stabiles, ein verlässliches Rentensystem haben für die Menschen, die dann in Rente sein werden, die ihr Leben lang gearbeitet haben, sich zu Recht darauf verlassen, eine stabile Rente zu haben, genauso wie für die junge Generation. Aber wir müssen halt auch darüber reden, wie finanzieren wir dieses Rentensystem in dem Umlagesystem, was wir haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn diese 120 Milliarden Mehrkosten nicht erst in den 30er Jahren anfallen würden, sondern im aktuellen Haushaltsjahr oder im nächsten Haushaltsjahr anfallen würden, wir im Bundestag eine ganz andere Debatte darüber führen würden, ob das denn so überhaupt finanzierbar ist. Und deswegen muss es eingebettet sein in ein Gesamtkonzept, in eine Gesamtkonzeption der Rente. Und genau das ist der Arbeitsauftrag der Rentenkommission. Und der sollten wir jetzt nicht mit Vorfestlegung eine Situation schaffen, dass die erstmal mit 120 Milliarden Euro Minus startet.
Das kann die Rentenkommission tun. Die haben alle Freiraum der Welt. Aber wir haben jetzt ein Gesetz vorlegen. Und als wir, ich war neulich bei der Rentenversicherung mit dem ganzen Ausschuss Arbeit und Soziales. Die laden uns einmal im Jahr ein. Und wir waren bei denen gewesen im 22. Stock. Und dann erzählten die uns, stellen Sie sich vor, im Jahr 2000, wenn im Jahr 2000 jemand erzählt hätte, dass im Jahr 2025 der Rentenbeitragssatz bei 18,6% liegt, dann hätten wir den oder die alle für völlig verrückt erklärt, weil damals von Szenarien ausgegangen ist, dass der steigt ohne Ende. Und mit 18,6 Beitragssatz, den wir im Moment haben, das ist historisch niedrig. Es war einmal ganz kurze Zeit etwas niedriger, aber über lange Zeit ist es der niedrigste Beitragssatz, den wir haben. Und über 25 Jahre war der schon auch höher. Aber wir haben uns ja bewusst entschieden, dass dieses Halteniveau, diese 48%, auch die Mütterrente, dass die nicht durch Beiträge finanziert werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und von den Unternehmen, sondern dass die aus Steuern finanziert werden. Deswegen sind es ja auch die ungefähr 10 Milliarden Euro, was eine solche Haltelinie natürlich kostet. Es sind 10 Milliarden Euro, die aber nicht irgendwo hingehen, sondern sie gehen in jedes Portemonnaie von jedes einzelnen Rentners. Sonst würde der ja auch merken, dass er weniger Geld in der Tasche hat. Und ja, es gibt nicht Rentenkürzung in dem Sinne, dass plötzlich der Geldbetrag gekürzt wird. Aber wenn der in Zukunft nicht mehr so ansteigt wie jetzt, dann sind die Leute ja auch nicht blöd. Dann sagen die auch, das ist natürliche Kürzung, weil die Inflation hat man ja auch da.
Trotzdem richtig nochmal klarzustellen, wie Herr Buri das gemacht hat, dass es keine Rentenkürzungen gibt. Vielleicht kommen wir mal jetzt auf den wesentlichen Punkt, wie wir Ihre beiden Positionen jetzt sozusagen übereinkriegen. Wie kommt man jetzt raus als Koalition? Es gibt verschiedene Mittel und Wege, die im Raum stehen. Da ist von einer Protokollnotiz die Rede. Könnten die beiden Fraktionschefs Spahn und Miersch nochmal an den Entwurf ran und umschreiben? Herr Buri, wenn ich Sie richtig verstanden verstanden habe, geht es Ihnen darum, dass Sie vielleicht sogar sagen, dieses Rentenpaket kassieren wir jetzt erstmal und wir lassen die Rentenkommission loslaufen. Was ist da Ihr Szenario, Herr Buri, was Sie sich da vorstellen?
Naja, also wir brauchen eine Änderung in der Sache, wir brauchen eine Änderung in der Substanz, was das Thema Folgekosten, was das Thema Vorfestlegung für eine große Reform angeht. Das ist der Knackpunkt. Auf welchem Weg man das erreicht, darüber sprechen wir in der Koalition, darüber sprechen wir jetzt im parlamentarischen Verfahren. Das ist auch der übliche Weg. Es ist in der Tat so, dass bei all den Maßnahmen, die im Rentenpaket drin sind, auch erstmal jetzt keine ganz unmittelbare Zeitnot tatsächlich steht, bei der Haltelinie auch nicht, weil das Rentenniveau im Moment noch über den 48% beispielsweise liegt. Bei den weiteren Maßnahmen in der Frage, wie sie in die Umsetzung kommen, vermutlich auch erstmal nicht. Und insofern gibt es da, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, über die man in der Koalition da sprechen kann.
Also das heißt, Sie sehen, da ist noch genug Zeit sozusagen da. Herr Korte, als Politikwissenschaftler, wie schauen Sie darauf? Also wer müsste jetzt ins Handeln kommen, um diesen Konflikt abzuräumen?
Ja, es ist ungewöhnlich in dieser Phase eben jetzt den Konflikt so zu haben, weil jetzt doch wochenlang eigentlich Zeit war, sich zu verständigen und man nicht auf den letzten Punkt wartet oder warten sollte, bei dem das eine große Rolle spielt, jetzt sich zu verständigen. Das ist ungewöhnlich, weil wir es eben aus der Vergangenheit wissen, bei der Richterwahl war es die Unionsfraktion, bei dem Wehrdienstgesetz ist es wieder aufgeschnürt worden innerhalb der SPD. Wir sind nie sicher, ob die Dinge, die ausgehandelt werden, am Ende auch mehrheitsmäßig dann durchkommen. Das ist so ein bisschen die Verunsicherung, die über allem liegt, trotz der 12-Stimmen Mehrheit. Das ist das Interessante. Und also welche Rolle hat die Loyalität der Fraktionsmitglieder gegenüber den Fraktionsvorsitzenden? Welche Loyalität besteht gegenüber dem Bundeskanzler? Das sind Fragestellungen, die in den letzten Wochen eben belastet worden sind geradezu. Und unter diesem Gesichtspunkt mühsame Mehrheiten zu kreieren, geht oft auf der Strecke viel Inhalt verloren. Aber von der Konstruktion etwas gemeinsam hinzubekommen, gibt es natürlich immer Zeitstrategien, etwas zu vertagen. Dann gibt es die Paketstrategien, also Dinge, wenn die Identitätskern der SPD das ist, das so durchzubekommen, dann gibt es auch einen Identitätskern bei Migrationsthemen für die Union offenbar, die Dinge als Paket zu verbinden. Es gibt die verbale Konstellation über Präambel oder Aufträge, die man dann gemeinsam wie Protokollnotizen formuliert. Also es gibt durchaus noch Wege, die nicht alle schon benannt sind, um einen Kompromiss herauszubekommen. Denn das ist ja das eigentlich, was eine liberale Demokratie auszeichnet, kompromissfähig zu sein. Und da sind noch Möglichkeiten da.
Herr Korte, jetzt könnte man ja eigentlich sagen, es geht hier um ein Detail, um das hier gerungen wird. Und trotzdem sind dann im politischen Betrieb oder medial auch Begriffe wie Minderheitsregierung, Vertrauensfrage plötzlich im Gespräch. Taugt das aus Ihrer Sicht, diese eine Streitfrage gerade, mit solchen Szenarien auch zu hantieren?
Ja, die Koalition wirkt eben oft in der Defensive. Sie wirkt atemlos, manchmal wie eine Notgemeinschaft, obwohl sie verlässlich 12 Stimmen Mehrheit hat. Das ist im europäischen Ausland, vergleichbare parlamentarische Regierung, eine sehr souveräne Mehrheit. Und scheint sie aber nicht wirklich nutzen zu wollen, nutzen zu können. Und das zeigt ein bisschen auch die Verunsicherung bei den Abgeordneten, wie man nun mit den Themen gemeinsam umgeht, um mehrheitsfähig zu bleiben. Und so gibt es dann eine zweite Geschichte, dass es angeblich einfacher wäre, dann wechselnde Mehrheiten hinzubekommen, wenn diese Mehrheit, die wir mit 12 Stimmen hier immer zusammenrechnen können, nicht mehr einfach so leicht herstellbar ist. Und auch diese Debatte hat sich eben verselbstständigt, sodass vor allen Dingen mediengetrieben verselbstständigt, dass man den Eindruck bekommt, da löst sich etwas auf. Die ist die erste kleine, große Koalition, die wir haben, die nach ein paar Monaten sich eine Frage stellt, wie die Ampel auch schon sich gestellt hat. Und das ist aus Sicht von Wählerinnen und Wählern irritierend, weil normalerweise ja man erwartet, dass die Mehrheit in der Mitte auch Interessen abgleicht und die Mitte sich am idealsten findet, auch in einer großen Koalition.
Birgit, wie schaust du darauf als doch langjährige Rentenkonfliktlösungsbeobachterin sozusagen? Überrascht dich das jetzt, mit welcher Dynamik, mit welcher Schlagkraft wir über diesen Rentenkonflikt im Moment diskutieren?
Nee, die Dynamik oder die Vehemenz, die überrascht mich nicht. Also es gab auch zu Zeiten von Blüm, Riester-Müntefering ganz, ganz hart geführte Rentendebatten und auch so ein Rentenreformgesetz von 89, meine Damen, das 92 in Kraft getreten ist. Da hat man sich nichts geschenkt. Das ging schon sehr, sehr wild da zuweilen zu. Und ich muss aber Herrn Korte zustimmen, der Zeitpunkt ist halt so ungewöhnlich, ne? Dass man sich jetzt schon und dann nicht zwischen SPD und Union zerlegt, sondern das größere Problem besteht ja innerhalb der Union. Also das ist schon selten. Und wenn ich das Ganze jetzt nicht politisch betrachte, nur von der Rentensystematik, dann reden wir ja trotz dieser Milliardensummen, die genannt werden. Herr Buri hat ja von den 120 Milliarden gesprochen und Herr Rützel hat dann die Jahreszahl genommen. Das waren auf einmal nur 10 Milliarden. Im Ganzen sprechen wir aber halt nur von 1,2 bis 1,5% der Rentenausgaben. Und darüber muss man sich eigentlich nicht so schrecklich zerlegen. Und dann haben wir ja auch noch gar nicht erwähnt in diesem Gesetzentwurf, wo wir jetzt genau gucken, ist da was reingeschrieben worden, was nicht Teil der Koalitionsvereinbarung ist. In diesem Gesetzentwurf steht ja auch drin, dass bereits im Jahr 29 es einen Auftrag an die Bundesregierung gibt, zu prüfen, was schon diese Haltelinie bis 2031 mit Rentenniveau und mit Beiträgen gemacht, also macht. Also das, da gibt es eigentlich auch auf Grundlage dessen, was da jetzt steht im Gesetzentwurf, genug Möglichkeiten. Von daher ist es schon weniger ein Rentenproblem und mehr ein Managementproblem, aber ein handfestes Managementproblem.
Ja, und man hat den Eindruck, wenn ich das noch mal ergänzen kann, man hat den Eindruck, dass so die Kanzlerdemokratie sich schon unter der Ampel, aber jetzt auch verändert. Es wird immer mehr so eine Koalitionsdemokratie, denn die Führung aus dem Kanzleramt, die ja sichtbar dann auch über solche Kabinettsvorlagen immer wieder genutzt werden kann, wird ja in Frage gestellt und wie eben gerade gesagt worden ist, konkret eben auch von einer Fraktion. Und das ist das Ungewöhnliche nach so kurzer Zeit. Und es versteckt auch ein bisschen das Paket, um das es ja insgesamt geht. Da ist ja auch Aktivrente mit drin, der Mütterrente. Also sind ja verschiedene Pakete aus verschiedenen Parteien mit zusammengetragen worden.
Und da sind auch so nette Dinge drin, die man sich ja wirklich wünschen kann, dass es mehr Transparenz gibt, was den Bundeszuschuss angeht. Auch das sind Dinge, die sind ja durchaus wert, beschlossen zu werden.
Und die stellt ja auch niemand in Frage. Ich glaube, wir müssen aber nur auch ein bisschen aufpassen, dass wir haben ja eine Diskussion um eine Sachfrage. Und wir sollten jetzt diese Sachfrage, wo wir die Diskussion jetzt gerade im Parlament führen, auch darüber hinaus führen, diese Sachfrage jetzt auch nicht umgekehrt zu einer Mehrheitsloyalitätsfrage in irgendeiner Art und Weise machen oder auf der Grundlage jetzt irgendwelche Spekulationen über Minderheitsregierungen und Ähnlichem, von dem ich im Übrigen noch überhaupt nichts halte, damit jetzt anstellen. Sondern wir haben eine Sachfrage, die jetzt auf dem Tisch liegt. Und wo soll die denn diskutiert werden, wenn nicht im Deutschen Bundestag, wenn nicht im Parlament, wenn nicht beim Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber ist der Bundestag und dass Abgeordnete sich dann vor Ort Gesetzentwürfe anschauen, darüber diskutieren, sagen, hey, da haben wir ein Problem, die Frage aufwerfen, hey, ist es eigentlich sinnvoll, dass wir jetzt hier Dinge vorwegnehmen und damit uns möglicherweise Reformoptionen für eine Reform, die wir dringend brauchen, dann verbauen, dass wir diese Fragen aufwerfen und diskutieren, finde ich in der Sachfrage vollkommen legitim. Und in dieser Sachfrage bin ich auch nach wie vor guter Dinge, dass wir da auch eine Lösung in der Sache auch hinbekommen können.
Also Herr Buri sagt, für Sie ist das eine Sachfrage und keine Managementfrage. Herr Rützel, wir wollen gleich Sie hören. Ich will einmal verorten, in welcher Sendung wir hier sind. Das ist die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir diskutieren über die Rentendebatte, Fragen Sprengkraft für Schwarz-Rot. Und wir haben gerade gehört den CDU-Abgeordneten Yannick Buri, davor den Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und Deutschlandfunk-Wirtschaftsjournalistin Birgit Becker ist bei uns und der SPD-Politiker Bernd Rützel. So, jetzt möchten wir gerne Ihre Position dazu hören.
Also ich bin erst einmal wirklich froh, dass wir auch über dieses ganze Rententhema sprechen. Denn es betrifft einfach 21 Millionen Menschen. Und die kriegen jetzt schon auch mit, in welche Richtung soll es denn weitergehen. Es gibt welche, die sagen, sorgt mal privat vor, das ist die einzige Chance, die ihr habt. Ich bin dieser Meinung nicht. Selbstverständlich habe ich gar nichts dagegen, wenn man privat vorsorgt oder eine Betriebsrente hat. Aber die allermeisten Menschen, die verdienen so wenig Geld, dass die das nicht können. Der durchschnittliche Zahlbetrag in einer Betriebsrente liegt bei 69 Euro pro Person pro Monat. Das ist nicht die Welt. Und die gesetzliche Rentenversicherung, auf die muss man sich verlassen können. Und das ist wie beim Klima. Man muss jetzt was tun, damit es in 30, 40 Jahren nicht so schlimm wird. Oder beim Klima oder bei der Rente, dass man sich darauf verlassen kann. Und das, was mein Kollege von der CDU, der Herr Buri, gerade eben geschildert hat, dass wir in dem einen Punkt einen Konflikt haben. Ja, den haben wir. Ich hoffe aber auch, dass wir den lösen. Ich hoffe, dass wir Wegbereiter finden, ob das ein Begleittext ist, ob das eine Protokollerklärung ist, irgendwas ist, um wieder von den Bäumen runterzukommen, dass wir diesen Weg frei machen, diese 48% Niveau zu sichern. Das bedeutet, Renten würden dann in Zukunft auch wieder mit den Löhnen steigen, sind nicht abgekoppelt. Die Leute hätten sonst weniger Geld in der Tasche. Das macht die SPD nicht mit. Wir wollen die Mütterrente vollenden. Wir wollen die Betriebsrente stärken. Aktivrente, dass Menschen länger arbeiten können, und die Frühstartrente. Warum sage ich das alles? Weil das ein Paket ist, weil das 5 Punkte sind, die zusammen gesehen werden. Und wir werden nicht einen Punkt lösen, wenn das nicht insgesamt auf den Weg kommt. Und wir haben 2 wichtige Haltestellen bis dahin. Die eine ist die Rentenkommission, die wir auf den Weg bringen. 29 prüfen wir, das ist schon mal gefallen worden. Wie geht's weiter? Die Rentenkommission kann sich alles Mögliche ausdenken, und 2029 ist Bundestagswahl, und dann gibt es eine neue Regierung, dann gibt es einen neuen Bundestag, und dann gibt es neue Menschen, die da zusammensitzen, und die können sich auch wieder alles ausdenken. Also es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn es uns nachgegangen wäre, der SPD, dann würden wir die Haltelinie bis 2039 sichern. Das war schon ein Kompromiss bis 2031. Aber darüber hinaus noch zu sagen, dann tun wir so, als hätte es das nicht gegeben, und wir starten von noch weniger. Noch einmal, die 48% sind ohnehin schon zu wenig. Wir hatten Anfang des Jahrtausends, Anfang der 2000er, 53% Rentenniveau. Heute muss man sich ja fast schämen, wenn man das fordert. Da sagen die, ja, was träumst denn du? Das war alles da. Und noch mehr die Rente zu reduzieren und zu sagen, geht mal in Riester. Ja, wir haben doch gesehen, was mit Riester passiert. Und wenn man in die Schweiz guckt, sieht man auch, was passiert. Da hat die Betriebsrente das nicht gehalten. Die Leute holen ihr Geld raus und haben ein Referendum gemacht, dass sie eine 13. Rente wollen für die Umlage, weil einfach die Altersarmut gestiegen ist. Und wenn wir das nicht hinkommen, dann gibt es auch keine Rentenkommission. Da sind wir eindeutig als SPD, aber wir hoffen auch, dass wir Wegbereiter finden, um in der ersten Dezemberwoche das alles zu beschließen, durchs Kabinett, durch den Bundestag zu bekommen. Und dann steht die Rente und dann kann der Nikolaus kommen.
Aber die Frage ist doch schon dann darüber hinaus, gerade deswegen, weil die gesetzliche Rentenversicherung eine so wichtige Funktion hat, wie kriegen wir die gesetzliche Rentenversicherung stabilisiert, auch über die 2030er Jahre hinaus, wenn eben die geburtenstarken Jahrgänge dann als Rentenempfänger in das System reinkommen werden. Und da gehört zur Wahrheit nun mal auch dazu, dass wir diese Finanzierungsfrage nach wie vor nicht beantwortet haben.
Sehe ich überhaupt nicht so, widerspreche ich. Der Arbeitsmarkt ist stabil, auch wenn im Moment wir wissen, wie der Arbeitsmarkt ist, mit Kurzarbeit, mit Entlassungen und so weiter. Trotzdem ist der Arbeitsmarkt insgesamt stabil. Liegt daran, dass auch viel Zuwanderung zu uns stattgefunden
das
hat.
Endet,
deswegen ist der Rentenbeitragssatz bei 18,6%. Und die Boomer, ich bin auch ein Boomer, die in Rente gehen irgendwann, die nächsten 5 bis 10 Jahre, die haben aber auch 45 Jahre einbezahlt. Und übrigens über 25 Jahre lang mehr einbezahlt, als im Moment der Beitragssatz mit 18,6% ist. Der war nämlich schon deutlich höher. Der war in der Spitze war der Beitragssatz über 20% auch schon. Von daher ist es kein Generationenungerechtigkeit, und die gesetzliche Rentenversicherung, die ist viel, viel, viel besser bei nur 1% Verwaltungs- und Vertriebskosten. Das ist unschlagbar, das kriegt niemand anders hin seit 1889. Ich mache jetzt ein Loblied auf die Rente von 136 Jahren. Hat Weltkriege überstanden, hat Geldentwertungen überstanden. Das ist das Einzige, wo wir uns darauf verlassen können, wo auch junge Leute sich in Zukunft darauf verlassen müssen. Und deswegen ist es so wichtig.
Und deswegen gilt es doch, genau diese gesetzliche Rentenversicherung zu stärken. Erstens, und zweitens gilt es doch auch genau deswegen, weil es da ja um Lebensleistung geht, auch sicherzustellen, dass dieses System auch mit guten Renten und auch ohne Rentenkürzungen stabil bleiben kann. Nur auch wenn der Arbeitsmarkt gut läuft, zumindest mal perspektivisch in der Vergangenheit, im Moment sieht es konjunkturell ja durchaus auch ein bisschen schlechter aus, aber Nur weil das so ist, haben wir ja das Problem der Demografie noch nicht gelöst. Und haben wir ja das Problem noch nicht gelöst, dass im Umlagenverfahren halt künftig nur noch deutlich weniger Arbeitnehmer und Beitragszahler dann die Rentenleistungen für einen Rentner, nochmal, der diese Leistung verdient hat, dann auch aufbringen können. Und deswegen müssen wir doch eine Antwort finden auf diese Frage, wie wir mit der Demografie in den 20, 30er Jahren umgehen. Und das ist doch auch
die
der
Antwort
Grund,
kann
warum,
nicht sein, das Rentenniveau
auch,
zu
das
senken.
Das ist auch der Grund, warum wir die Rentenkommission eingesetzt haben. Und ich bin da komplett dabei und komplett dafür, dass diese Rentenkommission vollkommen ohne Scheuklappen alles diskutieren soll, was man sich zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung ausdenken kann, auf der Ausgabenseite, wie auch auf der Beitragsseite und auf der Einnahmenseite. Aber dann plädiere ich doch sehr dafür, dass wir die Rentenkommission auch wirklich mit einem weißen Blatt Papier starten lassen, dass sich die Wissenschaftler Gedanken machen können. Die Zeitfrist ist ja, dass die bis Mitte nächsten Jahres dann ihre Ergebnisse auch präsentieren können, dass wir die dann auch in dem politischen Prozess diskutieren und umsetzen können, immer mit dem Ziel, ein stabiles, ein verlässliches System der gesetzlichen Rentenversicherung auch über die 2030er Jahre hinaus zu erhalten, trotz Demografie. Darum muss es doch gehen.
Da hat nie jemand was anderes behauptet, Kollege Buri. Das ist ein weißes Blatt Papier. Die können das alles tun, diese Rentenkommission. Es geht einfach darum, dass das Rentenniveau in Deutschland sinkt. Weil Deutschland älter wird. Mit 1,36 Geburten pro Frau wird Deutschland älter und das Rentenniveau sinkt. Deswegen haben wir 2019, wir beide übrigens, also die CDU, CSU und die SPD, eine Haltelinie eingeführt, die bis 2025 geht. Ende diesen Jahres läuft die aus. Dann würde das Rentenniveau wieder sinken. Und die verlängern wir jetzt bis 2031.
Es würde aber bis rechnerisch
und dann sinkt sie wieder.
Über den 48% auch weiterhin
liegen.
Weil der Arbeitsmarkt
brummt.
So, jetzt sind wir sehr in der Fachdiskussion drin bei Ihnen beiden. Herr Rützel, ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind immer noch zuversichtlich, dass das im Dezember verabschiedet wird, beziehungsweise in den Bundestag geht und dann kommt der Nikolaus. Wir haben aber gleichzeitig auch gesagt, sind, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht bereit, dass man das Paket irgendwie sozusagen zurücknimmt und sagt, wir lassen vielleicht doch erstmal die Rentenkommission loslaufen. Was glauben Sie, wie kriegen Sie die Kollegen wie Herrn Buri an Bord? Wie soll das gehen?
Es wird keine Rentenkommission geben, wenn nicht dieses Paket beschlossen wird. Punkt.
Also das ist von Ihrer Seite völlig
klar. Fakt.
Die Rentenkommission kann nicht
die
zuerst
starten. Die setzen wir ein, nachdem dieses Paket da ist. Wenn das Paket nicht zustande kommt, dann gibt es kein Rentenpaket, dann gibt es keine Mütterrente, dann gibt es keine 48% Sicherung, dann gibt es keine Betriebsrente, keine Aktivrente, keine Frühstadtrente und auch keine Rentenkommission.
Okay, und das ist jetzt sinken, ein bisschen wie das...
Und dann sinken die Renten. Und das will niemand, außer
Moment,
den Arzten, Kollegen.
Moment, die Renten sinken ja nicht, darüber haben wir ja schon gesprochen. Es geht ja ums Niveau.
Na, das aber kann Rutze, ich so das, nicht das stehen lassen. Ich kann das so nicht stehen lassen. Wenn jemand 1500 Rente hat, dann bekommt er in Zukunft nicht 1490, das wäre ja eine Kürzung. Aber wenn das doch dann später nicht mehr so stark steigt, dann merkt doch dieser Mensch sofort, er hat nicht mehr genügend Geld in der Tasche. Sie haben doch steigende Lebenshaltungskosten.
Auch angesichts von Inflation.
Sie haben doch
so
Inflation, okay. Sie haben Mieten, ja. Alles steigt doch. Und wenn dann die Renten nicht mithalten, dann können die Menschen sich wenig kaufen. Und es ist doch ein Witz, denen zu sagen, naja, ihr müsst euch keine Angst haben, die Renten sinken nicht. Das ist doch ein Quatsch. Wenn die wenig steigen, dann haben sie auch kein Geld mehr in der Tasche. Das ist doch die Ehrlichkeit.
Aber Herr Rützel, die Renten steigen mit den Löhnen, mit der Lohnentwicklung. Die Lohnentwicklung liegt in den Steigerungsraten über der Preisentwicklung, über der Inflation. Deswegen steigen auch bei einem niedrigeren Rentenniveau die Renten immer noch mindestens so sehr wie die Preise, wie die Inflation, im Zweifel noch ein bisschen drüber. Ich will aber noch einen anderen Punkt machen. Dieses den Menschen und gerade den älteren Menschen im Land Angst zu machen davor, dass wir ein System zukunftsfest machen müssen, ist, glaube ich, die größte Gefahr für die langfristige Stabilität der Rentenversicherung und gerade auch der gesetzlichen Rentenversicherung. Wenn wir uns nicht grundsätzlich daran trauen, nochmal ohne Scheuklappen, mit allem, was man sich dabei denken kann, dieses System anzugucken und da von vornherein schon Dinge ausschließen und sagen, das und das und das geht aber auf gar keinen Fall, werden wir dieses System nicht stabil bekommen. Und ich finde es politisch gefährlich, den Menschen zu zunehmend Angst vor notwendigen Reformen zu machen, wenn der Zweck der Reformen doch ist, das System zu stabilisieren. Darum muss es doch gehen.
Herr Buri, ich würde Sie gerne noch mal fragen, das war jetzt gerade ein bisschen wie ein Buster von Herrn Rützel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das für Sie eigentlich ein gangbarer Weg, dann eben doch irgendwie zähneknirschend diesem Paket zuzustimmen?
Also nochmal, es geht um die Sache und es geht darum, dass wir keine Vorfestlegung treffen und dass wir auch in der Koalitionsvereinbarung festgelegt haben, wir machen bis 2031 die Niveaustabilisierung. Und darüber hinaus treffen wir keine Vorfestlegung. Und momentan haben wir in dem Gesetzentwurf eine Vorfestlegung für nach 2031 drin. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir da zum einen beim Koalitionsvertrag bleiben. Gleichzeitig geht es jetzt darum, in der Koalition miteinander zu reden. Und da ist, glaube ich, jetzt mal völlig egal, von welcher Seite, aber ein Basta nie der beste Gesprächseinstieg.
Kai-Rudolf Korte, Sie haben das jetzt hier verfolgt.
Ja, das genau. wirkt noch nicht wie eine versöhnte Verschiedenheit, sondern es wirkt trotz sachlicher Vorträge sehr unterschiedlich und da laufen irgendwie zwei Züge aufeinander. Das ist jetzt auch nicht erkennbar für mich, wenn der SPD diese Haltelinie so wichtig ist, dass sie am Ende durch eine Kommission sich irgendwie aufweichen lässt. Also das klingt auch nicht sehr wahrscheinlich. Dann kommt etwas anderes hinzu. Es kommt Flexibilität in der Diskussion hinzu, finde ich. Frau Baas hat gestern Abend als zuständige Ministerin formuliert, dass sie auch über das Renteneintrittsalter diskutieren lassen kann. Das hatte ich so von ihr so öffentlich noch nicht gehört. Also da gibt es Bewegung, die man vielleicht auch einbeziehen könnte in eine Überlegung, wie es weitergehen kann, um es etwas aufzuweichen. Und noch eine Überlegung, über 40% der Wählerinnen und Wähler sind auf dem Wählermarkt Seniorinnen und Senioren. Insofern ist es schon ein Wahlkampfthema, Mobilisierungsthema und wirkt deshalb auch über den zentralen Fachdisput hinaus in die Wählerschaft hinein. Und man hat den Eindruck, dass man auch Positionen besetzen möchte für kommende Wahlkämpfe und sich da ja auf der richtigen Seite wiederfinden möchte. Es ist nicht unwichtig zu sehen, dass nicht nur die 40%, über 40% Senioren sind, sondern dass die Wahlbeteiligung auch bei den Älteren am höchsten ist, viel höher als bei jungen Leuten, sodass der Zeitadel, der Zeitreiche, auch interessanterweise viel stärker und interessanterweise auch wählt. Und damit auch deutlich ein Gewicht ausdrückt, was die Sicherheitsfragen bei Wahlen ins Zentrum rückt und weniger Gerechtigkeitsfragen.
Birgit Becker, die Rente als Wahlkampfthema hat Herr Korte jetzt gerade benannt. Das klang ja auch bei Friedrich Merz ein bisschen so an beim Tag der Jungen Union am Wochenende. Dabei ist der Reformbedarf ja riesig und das haben die beiden Fachpolitiker in der Runde ja auch eigentlich klar gemacht, dass wir was tun müssen, um die gesetzliche Rente zukunftsfest zu machen.
Ja, so ganz hat es Herr Rützel nicht gesagt mit dem Reformbedarf, der riesig ist. Also als er sagte, 18,6%, dieser wirklich geringe Beitragssatz, den hatten wir Mitte der 80er und prognostiziert war für diese Jahre, dass wir womöglich einen Beitragssatz von 35 bis 40% haben würden. Das ist ja alles nicht eingetroffen. Also da finde ich auch, da hat die Rentenversicherung sich sehr stabil gezeigt. Aber als Herr Rützel sagte, 18,6% ist ja gar nicht so viel. Wenn man dann aber dran denkt, naja, wir haben eine Prognose von um die 22% in den kommenden Jahren und dann gucken wir noch drauf, dass auch bei der Krankenversicherung und der Pflegeversicherung die Beiträge steigen, da würde ich also Herrn Rützel deutlich widersprechen. Wir haben da schon ein Reformproblem. Ich habe wie Herr Korte aber auch sehr mit Aufmerksamkeit registriert, dass Bärbel Baas den Punkt Renteneintrittsalter und Lebensarbeitszeit ins Spiel gebracht hat. Denn es ist ja tatsächlich so, wir haben ja nicht nur Rentenniveau auf der einen Seite, Schrägstrich, das hilft den Alten, und Beitragssatz auf der anderen Seite, Schrägstrich, das hilft den Jungen. Wir haben ja sehr viele Stellschrauben in diesem System Rentenversicherung, was ja auch sehr für das System spricht. Und der Punkt Lebensarbeitszeit, der ist ja sehr relevant. Und da muss man natürlich verschiedene Probleme klären oder hinbekommen oder lösen. Was macht man mit denen, die überhaupt nicht so alt werden, wie wir das allgemein hin sagen? Was macht man mit Leuten, die früher in Rente gehen müssen? Also da gibt es Möglichkeiten, ja, aber an dieser Stellschraube zu drehen. Und das würde dann für die Sozialdemokraten heißen, dass sie sehr über ihren Schatten springen müssten, würde auch der CDU einiges abverlangen. würde aber vielleicht, wenn man das weicher und offener diskutiert, dazu führen, dass die Rente eben kein Wahlkampfthema wird. Die Rente ist nämlich kein gutes Wahlkampfthema, zumal, wenn das so weitergeht, wie sich das jetzt andeutet, dass das so ein konstruierter Generationenkonflikt Junge gegen Alte wird. Das wäre keine schöne Diskussion, die wir da führen.
Jetzt haben wir auch die Rentenkommission schon ein paar Mal benannt. Wie ist da deine Einschätzung, Birgit? Kann die am Ende überhaupt den großen Wurf liefern, gerade auch mit diesem knappen Zeitfenster, dass sie Mitte nächsten Jahres dann schon Vorschläge liefern soll? Oder ist das zu aufgeladen?
Nein, die muss ja nicht anfangen, neu zu denken. Das, worüber wir sprechen, darüber sprechen wir ja seit roundabout 40 Jahren. Also das ist nicht so, dass das irgendwie neu erfunden werden muss. Es muss einen Konsens darüber geben. Aber wie gesagt, die Rentenversicherung hat so viele Stellschrauben, dass man das hinkriegen kann, wenn man sich von der Vorstellung verabschiedet, dass alles an Problemen, also das demografische Problem, das Altersarmutsproblem, dass das alles mit einer großen Reform zu lösen ist. Das funktioniert nicht. Die Rente ist ja nur ein Teil in einem Problembereich, der viel größer ist, der mit Lebenshaltung zu tun hat, mit Miete zu tun hat, mit unterbrochenen Erwerbsbiografien zu tun hat, mit Frauen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht Platz finden. Das alles wird sich nicht in einer Rentenreform lösen lassen. Aber es lässt sich sehr viel lösen. Und die müssen, wie gesagt, nicht anfangen, das Rad neu zu erfinden.
Weil schon vieles diskutiert wurde. Herr Buri, Herr Rützel, welche Erwartungen haben Sie an die Rentenkommission ganz kurz gegen Ende der Sendung, Herr Buri?
Naja, die Erwartung ist, dass wir eine Kommission haben, die ohne Scheuklappen, ohne Tabus alles auf den Tisch bringt, alle nur denkbaren Maßnahmen diskutiert. Vieles davon ist ja auch bereits diskutiert, vieles davon auch in der Problemanalyse liegt ja auch schon auf dem Tisch. Und dadurch und diese Arbeit dann der Politik uns im Bundestag einen Vorschlag unterbreitet, auf dessen Grundlage wir dann weiter diskutieren können. Aber gerade deswegen, weil es eben halt nicht die einzige als selig machende Maßnahme geben wird, ist es halt, finde ich, so wichtig, dass man da jetzt nicht einzelne Komponenten irgendwie vorwegnimmt, nochmal für die 30er Jahre. Ich will nochmal betonen, dass natürlich für das, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, nämlich die Haltelinie bis 2031, ja auch Konsens besteht. Ehrlicherweise, ich habe da finanz- und haushaltspolitisch auch durchaus meine Bauchschmerzen mit, aber wir haben das nun mal in der Koalition so vereinbart und deswegen stellt die Haltelinie bis 2031 auch niemand in Frage. Es geht nur um die Frage, was eben im Zweifel nochmal danach passiert. Und wenn Sie mir einen Zusatz noch erlauben, das stimmt im Blick auf den Beitragssatz, dass der bei der Rentenversicherung stabil ist. Wir haben aber parallel auch eine Entwicklung, das sage ich jetzt auch als Haushaltspolitiker, was den Bundeszuschuss in die Rente angeht, der jetzt mittlerweile, wenn man alle Leistungen zusammennimmt, bei rund 130 Milliarden Euro im Jahr liegt. Und wenn wir uns mal auf der anderen Seite angucken, wie viel frei verfügbare Mittel haben wir im Bundeshaushalt eigentlich noch, die wir ausgeben können für Investitionen in Infrastruktur, in Bildung, mögliche Krisen, die auch noch auf uns zukommen, dann lagen wir da 1990 bei rund 40% frei verfügbarer Mittel, sind momentan bei rund 10% und werden maßgeblich aufgrund der Demografie 2035 bei noch rund 3% liegen. Also auch die Wirkung auf den Bundeshaushalt müssen wir im Blick behalten.
Herr Rützel, ganz kurz.
Der Bundeszuschuss, der ist natürlich in Euros gestiegen, aber prozentual am gesamten Bundeshaushalt, auch am Bruttoinlandsprodukt, ist er sogar gesunken in der Rente. Deswegen ist die stabil und solide.
Am Bundeshaushalt aber nicht,
Herr Rützel. Der zweite Punkt, am Bundeshaushalt auch. Der zweite Punkt ist, das, was die junge Union jetzt gerade will, die Jungen in der Union, dass ab 31, das eben nicht mehr fällt, sondern sturzbachartig runtergeht auf 47%, als hätte es diese Haltelinie nicht gegeben. Bedeutet, alle, die ab 31 in Rente gehen, bekommen weniger Rente und das machen wir nicht mit. Das ist nicht in Ordnung. Und der dritte Punkt, und das ist vielleicht was Versöhnliches ganz zum Schluss, da stimme ich ihm absolut zu, dem Kollegen Buri. Die Rentenkommission, die muss alle Spielräume haben, die muss ein weißes Blatt Papier haben, die muss komplett alles überdenken und aufschreiben können und darf es keine Schranken geben. Das kann auch ein Weg sein, aber das wird dauern, bis die eingesetzt wird, nämlich nachdem erst diese Renten beschlossen sind und nachdem die ihr Ergebnis vorliegt. Und außerdem ist dann auch bald wieder eine Bundestagswahl fällig, nämlich 2029 im Februar.
So, und Sie beiden, Herr Rützel und Herr Buri, Sie können die Gespräche ja dann kommende Woche, wenn Sitzungswoche im Bundestag ist, dann fortführen. Und wir sind gespannt, wie sich diese Rentendebatte am Ende ausgehen wird. Rentendebatte, Sprengkraft für Schwarz-Rot, das haben wir diskutiert hier im Deutschlandfunk mit dem CDU-Abgeordneten Yannick Buri, dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, dem SPD-Politiker Bernd Rützel und der Deutschlandfunk-Wirtschaftsjournalistin Birgit Becker. Vielen Dank an die Runde, danke fürs Zuhören und mitdenken. Ich bin Sina Fröndrich und sage Tschüss.